Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 1, Humans Against Cyber. In der Episode Nummer 12 sind wir angelangt. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva. Da sind wir wieder.
Juhu, sehr gut. Wir haben hier gerade gescherzt und gedacht, dass wir auch im Altersheim noch unseren Podcast aufnehmen. Wir sind also committed.
Ist doch ein geiles Bild, oder? Wenn alles so digital ist und nur zwei sitzen da mit irgendwelchen Mikrofonen noch im Rollstuhl an der Ecke geschoben und reden über blödes Digital.
Nee, wir nehmen dafür dann unsere KI-Zwillinge.
Ach so.
Die nehmen wir dann und die verjüngen wir wieder ein Stück und die reden dann für uns. Oder wir nehmen uns, genau wie wir sind.
So, ja, ich wollte gerade sagen, also mit den Avataren war ich jetzt kurz besorgt. Weil es gar nicht so unrealistisch ist, dass dann irgendeiner mit meiner Stimme dann, oh Gott, schlimme Vorstellung. Hat mir das im Altersheim besser gefallen.
Ja, dann bleiben wir dabei. Ja. Ja Mensch, also wir haben gerade wie immer uns vorher beraten, worüber wir reden wollen. Und hast du was Cooles gefunden, finde ich, als Thema. Magst du mal starten?
Ja, unsere Gedankensprünge kommen wir immer zu irgendeinem schönen Konsens. Genau, und diesmal, über was wir reden wollen, es geht um Thema, jedes deutsche Unternehmen liebt es, keiner macht es, Notfallübungen. Und zwar, warum darüber, ist ein trockenes Thema, steht, glaube ich, in jedem Konzept steht drin, dass man irgendwie Notfallübungen machen sollte. Wir haben uns gedacht, so in Anlehnung ein bisschen und wirklich nur in Anlehnung an diese Geschichte, die es in den Ausfällen mit diverser Security-Software im Zusammenhang mit Microsoft Windows gab, wo es ja globale Ausfälle gab, gab es eine interessante, wie ich fand, kann man es die Studie nennen? Ich glaube, die Bitkom nennt das ein Report, wo die sagen, die haben 331 Unternehmen befragt, die davon betroffen waren, in Bezug tatsächlich auf Notfallpläne. Mhm. Und ich fand das wirklich sehr, sehr besorgniserregend, vor allem, weil Deutschland ja irgendwie EU-weit in den Top 10 der besten Cybersecurity-Ländern ist. Aber das Ergebnis gab, dass bei knappe 60% sie überhaupt einen Notfallplan für diese Situation hatten. Und von denen im Grunde genommen aber nur 19% von diesen Fällen dieser Notfallplan auch gut funktioniert hat. Die anderen hatten irgendwelche Notfallpläne, man sagt irgendwie so 12% der Befragten hatten Notfallpläne, aber der Plan hat eigentlich nicht wirklich gepasst oder nicht funktioniert. Und viel erschreckender fand ich einfach auch diese Aussage. Und wie gesagt, sind ja nur 331 Unternehmen, von denen, die jetzt irgendwie in Deutschland weiter mit betroffen waren, die gesagt haben, und davon sind es 22%, die gesagt haben, wir haben gar keinen Notfallplan.
Oha.
Genau. Und ja, so aus unserer Historie, weil wir wissen ja, Notfallplan zu planen ist ja eine Sache, den halt tatsächlich auch zu kennen, zu leben, zu verstehen, eine ganz andere. Und ich dachte, vielleicht ist das eine ganz gute Sache, wo, glaube ich, jeder hat mal irgendwie eine Notfallsituation oder Krise, egal welches Unternehmen ich bin oder ob Cyber, nicht Cyber oder vielleicht tatsächlich auch im Privaten. Man kann was tun, um vorbereitet zu sein auf sowas.
Und voll. Dachte,
vielleicht sollte man das mal besprechen.
Ja, ist ein mega cooles Thema, das ganze Thema Notfallübungen, Krisenpläne, das ist ja richtig wichtig. Also wenn es zu diesen Vorfällen kommt, wenn ich da nicht vorbereitet bin, muss man das einfach mal so salopp sagen, ist das ja wirklich so wie russisch Roulette, ja, also ob es jetzt gut geht oder nicht. Das heißt, genau wie du sagst, es ist elementar, es sollte jeder haben und natürlich auch jeder leben. Die Frage ist, was mich eigentlich direkt interessiert ist, was denkst du, warum so viele so einen Plan haben, aber er nicht funktioniert? Das finde ich einfach mal spannend. Und on top, warum es sogar auch immer noch reichlich gibt, die sogar gar keine haben. Woran liegt das?
Ich glaube tatsächlich, dass so in der Vergangenheit und das ist ja nur für den deutschsprachigen Raum so eine Notfallübung immer mit irgendwie Betriebsausfall verbunden war. So dass diese Vorstellung im Kopf zu haben, da läuft jetzt einer ins Rechenzentrum und zieht wild irgendwelche Kabel. und alle müssen sich irgendwie zurecht wissen, was ist denn gerade passiert und wie reagieren wir denn da drauf. Und diese Gefahr oder diese Angst vor irgendwelchen Ausfällen und damit irgendwie arbeiten zu müssen, ich glaube, das hat viele Leute abgeschreckt, um den Plan, den sie vielleicht haben, einfach auch mal zu testen, ob er denn funktioniert. Und ich glaube, es ist so, bei Kabelziehen ist es, glaube ich, noch relativ plastisch. Bei diesem ganzen Thema Cyber weiß man ja nicht, was passiert. Also es ist ja nicht so, dass Kabel gezogen wird, sondern vielleicht ist es ja irgendwie ja schon länger oder irgendwie Daten abgeflossen. Das ist etwas, was ja nicht sofort passiert und sofort visibel ist, wie wenn du jetzt irgendwo ein Kabel ziehst und irgendwas halt nicht geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Problematik, dass die Leute Angst vor, ja, vor irgendwas haben, es funktioniert irgendwas nicht und wer weiß, ob wir das überhaupt wieder zum Laufen kriegen, nur wegen einer Übung.
Aber das würde ja bedeuten, dass ich das im Realbetrieb durchführe. War das früher so? Also wir haben jetzt ja auch vielleicht schon so lange die Brille auf, dass wir da mit Simulationen arbeiten, aber das würde mich nochmal interessieren. Da bist du schon
tatsächlich so zu meinen, sag jetzt mal, Anfangszeiten. Ich kann mich gut erinnern, noch im Kontext von einem deutschen Automobilhersteller, wo ich gearbeitet habe, war das tatsächlich so. Also Notfallübung war tatsächlich so mit unangekündigt irgendwas abschalten oder irgendwie einen Zugang verwehren oder sonst irgendwas. Das war wirklich direkt verbunden mit,
ach krass, okay, wie
gesagt, physikalischem Schmerz, will man sagen. Mhm. Und dann hat man das mit der Zeit halt dann irgendwie aufgeweicht, dass man sagt, okay, sollte zumindest die IT informiert sein, dass das ja eine Übung ist. Und je weiter man es aufgeweicht hat, umso weniger gab es die Notwendigkeit, irgendwas zu testen, weil die Leute wissen ja, dass es eine Übung ist und wissen, was es für eine Übung ist und konnten sich darauf irgendwie vorbereiten. Von daher war es nicht irgendwie wirklich plastisch. Ich finde es viel, viel schlimmer eigentlich, dass die Leute gar keine, die gar keinen Notfallplan haben. Das ist so, wo ich sage, wo es in meinem Sinne so ein bisschen fehlt am gesamtwirtschaftlichen Reifegrad. Also wie kann ich sowas immer noch ignorieren, dass ja, ich für so einen Fall, der durchaus zutreffen kann, bei allen Cyber hin und her, gibt ja auch andere Krisen und andere Notfälle, die ich gesagt, und das mit CrowdStrike und Microsoft, was das war, ist ja immer noch streitbar, ob das jetzt irgendwie ein Sicherheitsvorfall war. Aber die Verfügbarkeit von einem System hat Betriebe beeinträchtigt und das kann ja alles sein.
Das können ja auch Naturkatastrophen eben sein, zum genau. Beispiel. Ne?
Und dass man auf sowas halt irgendwie nicht vorbereitet sein kann, nicht nur um diesen Prozess zu bedienen, sondern ja auch wirklich unternehmerisch halt zu überleben, im schlimmsten
ja.
Fall.
Wie kann man das denn deiner Meinung nach, also so einen Notfallplan erstellen zu lassen, wie umfangreich ist sowas? Also hast du sowas schon mal begleitet?
Ja, einen Notfallplan bauen, das klingt so einfach. Es ist tatsächlich, man muss erstmal so diesen ominösen Scope einfach sagen, okay, um was geht es denn? Und das ist, glaube ich, so diese erste Übung, wo sich schon ein Unternehmen irgendwie die Gedanken machen muss, was ist denn so das Mindeste, was bei mir im Laden funktionieren muss, damit wir geschäftsfähig bleiben? Hochgetragen im Englisch, dieses Minimal Viable Product, das ist etwas, was ich irgendwie definieren muss. Ich muss wissen, was meine Kronjuwelen sind, auf was kann ich nicht verzichten. Mhm. Kann ich, wenn ich nur E-Commerce mache, kann ich wahrscheinlich auf meine Online-Plattform nicht verzichten, weil darüber mache ich mein Geschäft. Brauche ich irgendwie E-Mail, dann weiß ich, dann ist mein E-Mail-System ist so das Kritischste, was ich brauche. Also wie gesagt, ja auch zu Hause, was versichere ich denn zu Hause? Okay, so keiner würde sagen, niemand braucht eine Brandschutzversicherung.
Stimmt.
Weil, und ich weiß nicht, mittlerweile ist es sogar Pflicht, du musst ja sowas haben und auch Rauchmelder und sonst irgendwas. Genau, ja. Aber es würde ja keiner in Frage stellen, dass er, okay, sowas versteht jeder, sowas kann passieren. Entweder, keine Ahnung, durch Brandstiftung oder durch irgendwie kaputtes elektrisches Gerät oder was auch immer. Aber dass man sich dagegen versichern sollte, ist klar. Und wie gesagt, das ist so eine Art von Notfallvorbereitung. Ich kann da selber nichts machen. Ich kann vielleicht meinen Feuerlöscher irgendwo haben. Aber das ist so ein Teil von einem privaten Notfallplan. Ich weiß, wie ich rauskomme aus dem Haus, ich weiß, wo vielleicht ein Feuerlöscher ist, ich weiß, wo meine, keine Ahnung, Brandmelder sind, wenn die losgehen, weiß ich prinzipiell, was zu tun ist. Ich zünde mein Haus auch nicht an, um zu schauen, ob der Plan funktioniert. Muss ich ja vielleicht auch nicht. Das reicht ja, wenn ich mit den Beteiligten einfach bespreche, wenn sowas ist, wir sammeln uns ein und gehen raus aus dem Haus oder was auch immer. Und versuchen den Anruf von draußen dann zu tätigen, um die Feuerwehr zu holen. Aber das ist klar jetzt überspitzt dargestellt, aber ab einer gewissen Zeit brauchst du auch nicht versuchen, es irgendwie selber zu löschen oder sonst irgendwas. Macht keinen Sinn, wenn du dich dann selbst auch irgendwie gefährdest, nur weil du denkst, dass das irgendwie retten musst. Und das ist, glaube ich, so auch übersetzt aufs Unternehmerische auch so ein Teil. Muss halt wissen, wie viel kann ich dann irgendwie selber machen und wann lohnt sich's, keine Ahnung, Leute zu evakuieren.
Ja,
wenn ein Berg brennt.
Ja, oder wo sind die wichtigsten Dokumente? Wo sind die wichtigsten Daten? Habe ich sie nur digital oder auch analog? Oder ne, irgendwie solche Geschichten, ne? Dass man einfach mal sich darüber Gedanken macht, was wäre eigentlich, wenn? Ne? Wie du richtig sagst, ich muss es nicht brennen lassen, aber ich sollte zumindest schon mal in diesem Scope, wenn ich das jetzt richtig verstehe, einfach genau das ermitteln. Was wäre, wenn? So. Ja. Und dann definieren, worauf es ankommt. Ne? Das wäre so der erste Step.
Genau, und im besten Fall, weil du gerade erwähnt hast, ist mir spontan Situation eingefallen, eben so ein Plan geschrieben, digital auf irgendeinem Laufwerk. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben einen Notfallplan. Also aus Compliance-Sicht reicht es. Aber dummerweise, genau in der Notfallsituation ist das Laufwerk nicht verfügbar.
Ja, voll, genau.
Wo ist der Plan? Und das ist eben, es sollte ja nicht so weit gehen, dass ich in einem Notfallplan, das ist so, klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, aber wenn ich einen Notfall habe, sollte meine erste Maßnahme nicht sein, ich muss den Notfallplan lesen. Sondern ich sollte vorher schon wissen, was da drin steht, und ich sollte das irgendwie mal geübt haben und verprobt haben, damit es so quasi ins Blut übergeht, wie man ja so schön sagt, dass man instinktiv schon mal weiß, was zu tun ist und nicht dann erst die Notwendigkeit hat, so, okay, wie hat der Herr Huber gemeint, wir treffen uns am Sammelpunkt A, wenn es brennt. Wo ist ein Sammelpunkt A und wie komme ich denn jetzt dahin? Und
das ist ja auch das, was du auch heute noch teilweise mal in Hotels erlebst, ne? So, ja. Da wird das geübt. Oder auch, ich weiß es noch als Kind in der Schule, ist lange her, aber wir hatten regelmäßig Feuerübungen, ne? Da wurde dann Alarm gemacht und dann sind wir alle raus und haben da geguckt, so, dass in der Tat, wenn dann mal was wäre, man es schon mal gemacht hat, wenigstens, ne?
Ja. Und da verstehen wir es ja, da akzeptieren wir es ja, aber irgendwie aufs Unternehmerische, da verstehen wir es irgendwie nicht, dass dann nicht der richtige Zeitpunkt ist, sich in den brennenden Flur zu stellen und versuchen, den Plan zu entziffern.
Voll.
In welche Richtung muss ich denn jetzt eigentlich laufen?
Ja, das ist ehrlich interessant, weil, wie du richtig sagst, ne, also das ist, wenn wir ehrlich sind, ab dem Moment, wo du Verantwortung ja auch übernimmst für Mitarbeiter, und das kann, also es geht in meiner Welt an den Geschäftsführer, ja, also diese Anforderung, wenn du sagst, du übernimmst Verantwortung für Menschen, für deine Mitarbeiter, dann ist auch das Vorliegen eines Notfallplanes, wenn es, was auch immer passiert, unerlässlich eigentlich, ne, also das muss sein. Und die Frage ist ja auch, wenn wir sagen, okay, wie schaffen wir denn sowas in der Praxis auch umzusetzen? Also wir haben jetzt den Scope gemacht und jetzt kommt es halt genau dazu, ne? Jetzt ist so, das eine ist, das Ding mal erstellt zu haben, aber kein Mensch weiß, was da drin steht, worum es da überhaupt geht, geschweige denn, was der Scope ergeben hat. Wie gehe ich denn dann weiter vor, deiner Meinung nach?
Genau, da kommen halt so diese Sachen, dass du ja diesen Plan ja im Idealfall ja nicht alleine im stillen Kämmerlein entwickelst, sondern ja mit Leuten aus verschiedensten möglichen betroffenen Bereichen einfach gesprochen hast und die quasi mitgewirkt haben an dem Plan. Aber wenn der mal steht, geht es tatsächlich darum, den zu verproben.
Ja.
Dass man einfach sagen kann, okay, wir gehen jetzt einfach mal von, und das ist Teil dieser Erstellung dieses Plans, dieser Plan muss ja quasi auch berücksichtigen, was könnte denn potenziell passieren? Und wie gesagt, das ist so auf und die ganze Cyberwelt da gesprochen, also, so ein Angriff könnte potenziell passieren, jeden Moment. Und das könnte zu bestimmten Auswirkungen führen. Und das ist das, was man, glaube ich, einfach so ein bisschen runterspielen muss. Und dann muss man einfach sagen, okay, lass uns das einfach mal treffen. Lass uns mal, ich bin jetzt irgendwie Geschäftsführer und irgendjemand kommt zu mir und sagt, unser Online-Shop geht nicht. Und keiner kann mehr arbeiten. Was machen wir denn jetzt?
Genau, was machen wir jetzt eigentlich?
Genau. Und so simpel ist es genau. So, was macht man jetzt? Und was ist, wenn ich den Geschäftsführer nicht erreiche? Weil er gerade irgendwie Ibiza Golfclub ist. Wer macht das denn in seiner Vertretung? Wer entscheidet denn? Wer hat denn eigentlich so diese Befugnis zu sagen, okay, wir schalten gewisse Sachen ab oder wir, keine Ahnung, müssen erstmal Mitarbeiter alle nach Hause schicken, bezahlt, unbezahlt, auch muss irgendwie geklärt werden. All diese Sachen, vielleicht irgendwie Lieferanten, die noch irgendwie weiterliefern, aber wir gar nicht produzieren können. Sowas muss halt einfach mal durchgespielt werden, sodass man weiß, wer im Falle welche quasi Handlungsspielraum bemächtigt und einfach sagen kann, was müssen wir denn eigentlich tun?
Und wie gesagt, also lass uns doch mal konkret machen. Also ich bin jetzt ein Unternehmen und werde Opfer einer Ransomware-Attack. Das ist ja jetzt eigentlich so der Klassiker. Ist ja so die Angst eines jeden und ja auch sehr realistisch. Punkt, ja, dass das passieren kann. So, jetzt möchte ich mich darauf vorbereiten. Das heißt, ich habe einen Scope gemacht. Ich sage, also ich nehme jetzt das Beispiel der Ransomware-Attack, mache einen Scope oder mache ich diesen Scope generell für eine Krise? Das wäre nochmal so meine Frage vorab. Entschuldige, weil eine Naturkatastrophe könnte das ja eigentlich auch.
Du musst halt auf alle Situationen. Du musst halt für dich mal sagen, sag nicht auf alle. Alle klingt, alle ist immer ein gefährlicher Begriff. Alle Gefährdungen, die für mich relevant sind.
Okay.
Keine Ahnung. Wenn ich jetzt wenn ich mein Werk neben einem Vulkan gebaut habe, dann muss das ein Teil meiner Betrachtung sein, dass der vielleicht irgendwann mal aktiv sein könnte.
Ja, okay.
Oder wenn ich in einem überflutungsgefährdeten Gebiet bin, dann weiß ich, dass Vulkan wahrscheinlich nicht mein Problem sein wird, aber vielleicht Hochwasser.
Ja.
Genau. Und das ist etwas, was ich muss quasi mein eigenes Profil da irgendwie in Betrachtung ziehen, was ist denn möglich, was könnte mich denn treffen? Und ich glaube, Cyber ist jetzt mal egal, ob du am Vulkan oder am Wasser baust, kann überall und immer passieren.
Ja, das stimmt.
Von daher, das ist, ist die, was man halt einfach üben will. Wenn man sagt, okay, es ist dieser Ransomware-Fall, dann lass uns das auch machen, weil vom Handlungsspielraum, was halt durchaus ein anderer ist, weil bei Feuer gibt es nicht so viele Optionen wie schnell alle raus und evakuieren.
Ja, hast du recht.
Ja.
Okay, nee, cool, dann nehmen wir das als Beispiel. So, ich habe jetzt die Situation, so der Albtraum beginnt und das Telefon im Support klingelt vielleicht noch und Mitarbeiter A sagt, scheiße, mein Rechner ist schwarz und da geht gar nichts mehr. Hilfe.
Ja, da steht ja irgendwas auf Englisch.
Ja.
Irgendwas von Bitcoins.
Ja, genau. Und genau.
Was habe ich gewonnen? Coins.
Ja. So, jetzt habe ich diese Situation und jetzt will ich sagen, okay, jetzt möchte ich das Ganze mal üben, ja, also um einfach sicherzustellen, ich habe mir vorher alles aufgeschrieben und jetzt will ich wissen, ob das, was da steht, eigentlich überhaupt sinnvoll und praktikabel ist, richtig? Ja. Also ich überprüfe ja vielleicht auch meinen Ursprungsplan jetzt mal. So, jetzt habe ich das. Wo geht denn dann eigentlich so der erste Test los? Ich hätte jetzt gedacht, so in der IT, ne? Im Incident Response oder in der IT.
Ja, üblicherweise würde das wahrscheinlich dort irgendwie aufkommen, dass man sowas irgendwie festgestellt hat. Und es sind sowas eigentlich die ersten Leute, die sowas irgendwie mitkriegen würden, dass das passiert. Vielleicht eben, weil einer gemeldet hat, dass er nicht mehr arbeiten kann. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmen ja durchaus auch machen, so ein bisschen zu vorbereiten sein auf diese technische Reaktion, wenn man halt sowas hat.
Ja.
Nur ist es halt dann immer mal so, dass man diesen Punkt hat, okay, ja, wir in der Technik stellen fest, es ist überall.
Ja.
Und wir kommen
und
auch gewiss dann nicht.
Jetzt ist richtig spannend, ne? Jetzt kommen die ganzen soften Themen eigentlich, also, oder was heißt soft, aber die alle nicht wirklich technisch mehr sind, die jetzt so den Unterschied machen, ne? Also, wenn wir das jetzt haben und es ist ja überall, dann geht es ja eigentlich schon mal sofort mit Kommunikation los, meiner Meinung nach, oder? Also, weil, wie überbringe ich denn jetzt wem diese Nachricht?
Genau. Und es ist tatsächlich so, oft aus Erfahrung scheitert es genau an diesen Punkt.
Dass,
nennen wir sie IT-Leute, Cybersecurity-Leute, wie auch immer, die irgendwo sitzen, feststellen, da ist irgendwas und wir kriegen das so mit den Standardprozeduren, die wir haben, nicht eingedämmt, weil es irgendwie überall dann noch weiterkommt.
Ja.
Und irgendjemand muss jetzt kommunizieren, weil jetzt wird es quasi geschäftskritisch zu irgendjemanden, der eine Entscheidung treffen muss, was machen wir denn jetzt?
Und da kommt ja eigentlich schon die erste Situation, ne? So, wer ist denn, weiß jeder, wer entscheidungsbefugt wäre? Das ist schon mal ein erster zeitlicher Faktor, der gegeben sein muss, dass ich sagen kann, weiß ich überhaupt, wen ich jetzt eigentlich kontaktieren muss, der überhaupt entscheidungsbefugt wäre?
Genau, und genau, das ist das ist etwas, was einfach in so einem Notfallplan auch mal drinsteht, eben, was ist, wer ist zu informieren. Und ist aber tatsächlich auch aus der anderen Perspektive auch genauso. Wir haben ja oft so diese Simulation mit Entscheidungsträgern und Geschäftsführern gemacht, die dann auch selber in die Runde gucken und sagen, okay, wer würde denn jetzt auf mich zugehen? Würde mich jemand anrufen? würde mir jemand eine E-Mail schreiben, was blöd ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, eine E-Mail davon betroffen ist. Dass halt genau diese Wege halt in beide Richtungen einfach nicht klar ist. Also, dass man sagt, okay, wenn die und die Nummer anruft und ich Geschäftsführer bin, diese Nummer ruft mich an, dann kann ich schon mal sicher sein, okay, da sollte ich jetzt hingehen, weil es vielleicht irgendwas Kritisches ist. Also diese ganze Prozedur der Kommunikation, das ist wirklich das, wo es oft halt irgendwie scheitert, das ist nicht klar. Die Entscheidungsbefugnisse sind nicht klar, die Eskalationswege sind nicht klar. Und oft wird es einfach so IT-mäßig abgetan. Ja, dann löscht doch die Ransomware, ist doch einfach. Haben wir doch ein Produkt gekauft, das Anti-Ransomware macht.
Ja, voll. Ich finde das voll den guten Punkt, weil das stimmt. Ne? Wie erkenne auch ich als Entscheidungsträger, weil die sind ja auch busy und beschäftigt, dass wenn von dieser Person das Telefon klingelt, dass ich auch weiß, da muss ich jetzt rangehen. Ne? Ja. Und nicht denke, ah, nö, ich habe halt keine Zeit, ich mache gerade was anderes, sondern so, das ist jetzt wirklich dringend. Hast recht. Ja. Und dann ist das ja aber gar nicht alles, ne? Sondern wir haben ja je nach Branche oder je nachdem, was ich tue, eröffnen sich ja noch viel mehr Kommunikationskanäle. Das eine ist das interne Bescheid geben, aber auch diese Person wiederum muss ja dann wieder einen Plan haben, der was entscheiden kann, wie kommunizieren wir gegebenenfalls an weitere Personen, die hier involviert sind. Das kann die Öffentlichkeit sein, das können weitere interne Stakeholder sein, das kann
Kunden sein.
Hm. Wie formuliere ich das, ohne Panik auszulösen? Ne? Ja. Und wer kriegt welche Informationen, bis zu welchem Grad? Da sieht man, finde ich, schon gleich, dass hier richtig, hier ist das Fleisch am Knochen. Ne? Hier entscheidet sich wahrscheinlich auch der Verlauf. Also
ich würde tatsächlich auch behaupten, also so eine IT-getriggerte Krise, sage ich jetzt mal, ich sage 80-20, so 20% davon kann ich technisch lösen, 80% davon ist wirklich eine Geschäftsentscheidung, die ich treffen muss. Und da ist es tatsächlich, wie gesagt, die Kommunikation, aber auch zu wissen, wann muss ich vielleicht mit Strafvollzugsbehörden arbeiten, weil irgendwie der Scope noch größer ist. Und dann ist es ja auch so, dass ein Geschäftsführer nicht wahrscheinlich mit irgendwie Strafvollzug spricht, sondern du hast halt irgendwie Leute dafür, die sowas machen. Vielleicht so eine Pressestelle, die ja die Kunden und Öffentlichkeit irgendwie informieren muss. Je nachdem, was es ist, vielleicht irgendwie Lieferantenverträge mal irgendwie pausieren. Was auch immer tatsächlich halt dann notwendig ist, bis halt zu der eigentlichen Lösung dann später, die dann doch wieder dann vielleicht technisch sein wird, weil du musst ja aus dem ganzen Jahr auch wieder zurückkommen können. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum ich dieses Thema, was wir ja mit dem Cyber Wellness ja vorantreiben wollen, dieses Thema der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz.
Ja,
wir müssen davon ausgehen, dass es passieren wird. Und der wichtigste Punkt ist nicht irgendwie versuchen, das alles irgendwie von vorne ab zu blockieren, dass es nicht passiert. Lass uns annehmen, es passiert. Wie schaffen wir es, schnell wieder zurückzukommen und uns davon zu erholen? Dieser Weg ist das, was man macht.
Ja. Du kannst ja auch sehr systematisch vorgehen. Ne? Eine Ransomware-Attacke folgt ja schon in der Regel einem System. Du wirst erpresst und dann hast du eigentlich deine erste Entscheidung, vor die du gestellt wirst. Und dann sind wir ja auch schon genau bei dem, was du gerade sagst, ne? Resilienz, weil jetzt bin ich hier Entscheidungsträger und jetzt soll ich entscheiden, ob ich lieber jetzt nicht bezahle, mache ich Datenrettung, mache ich Dienstleister, ist die Summe so klein, dass ich, oh Gott, wenn ich das jetzt nur mir vorstelle, das fällt 4 Stunden aus, das ist teurer als die Summe, zeige ich das an? Das sind ja 1000 Varianten, die ich dann auch noch unter Druck entscheiden muss. Ne? Und das ist schon krass. Also ich finde, das kannst du gar nicht völlig ungeübt erwarten, dass da gute Entscheidungen getroffen werden können.
Genau, aber deswegen ist es halt umso wichtiger, dass du es halt vorher geübt hast, dass das nicht diesen eigentlichen Stress halt auslöst, sondern dass du sagen kannst, das ist die Situation, auf die wir geübt haben. Genau wie du es gesagt hast mit der Schule und mit den Kindern, es ist Feuer. Liebe Kinder, genau das ist das, was wir geübt haben, in Zweierreihe und los die Treppe runter und wir treffen uns irgendwie draußen. Das ist dann die Ansage, die halt dann irgendwie getroffen wird und
ja, da gibt es dann ja auch Beauftragte für diese Fälle.
Ja, genau. Das
sind nicht alle, ne? Dann, die da helfen müssen. Und zurück zur Ransomware-Attacke. Also ich bin jetzt quasi Geschäftsführer. Also ich habe jetzt den Anruf bekommen. Mein IT sagt, es ist alle. Und dann bin ich ja schon vor der ersten Situation. Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. So, dann musste ich entscheiden, wie ich kommunizieren soll oder was kommuniziert wird. Ich muss entscheiden, ob ich bezahle oder nicht bezahle. Und je nach Ausgang brauche ich dann ja wieder ganz viel Koordination, ne? Zwischen den Abteilungen und allen Beteiligten. Das heißt, auch hier, dass das nur ein Cybersecurity-Thema wäre, ist in dem Fall ja gar nicht richtig, weil ich brauche, sagen wir mal, ein Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, voll Systemausfall und eigentlich kommen jetzt die Gehälter. So, ne? Was heißt das für die Mitarbeiter? Dann muss es ja auch jemanden geben, der dort auch mit einbezogen ist in so eine Notfallübung. Was kommuniziert der eigentlich? Wie kommuniziert der? Da kommen die ganzen Anfragen rein von den verunsicherten Leuten, ne? Als Beispiel. Und. Also Kunden aufgeregte, wenn es so ein Shop ist oder Kundendaten geleakt oder irgendwie sowas passiert, ja. Wie kümmere ich mich da darum? Was mache ich mit der Presse? Da sieht man, dass es so viele Bereiche, dass es unerlässlich ist, meiner Meinung nach, diese Simulationen auch nicht nur irgendwie einmal alle 3 Jahre durchzuführen, sondern da auch eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Insbesondere, weil sich wahrscheinlich diese ganzen Pläne, die ich mir vor 3 Jahren überlegt habe, vielleicht inzwischen ja auch schon geändert haben.
Ja, aber ich habe neue Leute im Unternehmen. Ja, die haben ja vielleicht an der letzten Übung gar nicht teilgenommen, wenn ich das irgendwie nur alle Dekaden mal mache oder alle jedes Jahr mal mache, sondern das Geschäftsfeld ändert sich, die Gefährdung ändert sich, die Leute ändern sich. Und ich glaube, das ist einfach, was ich wirklich hoffe, dass irgendwann mal in die Köpfe halt reinkommt, dass dieses Thema nur unternehmerisch gelöst werden kann.
Voll.
Das ganze Unternehmen muss daran irgendwie arbeiten, das zu lösen. Von der IT bis nach oben. Alle haben irgendwie ein Schlüssel davon, wo sie beitragen müssen, dass das halt wirklich gelöst wird. Um diese ursprüngliche Verantwortung für die Leute. Es ist ja nicht nur, dass du sie vor Feuer schützt, sondern dass sie halt am nächsten Tag auch noch einen Job haben. Ist ja Teil dieser Verantwortung, die ich als Unternehmer mit eingehe. Und gerade bei diesem Thema Ransomware, dass das halt nicht funktioniert. Genau diese Beispiele. Man sieht es ja an den Statistiken, ob man denen jetzt glauben mag oder nicht, aber ich habe keinen Grund, an die anzuzweifeln, ist, dass diese prozentuale Anteile an Unternehmen, die gewillt sind, die Ransomware zu zahlen, steigt. Weil man diesen Plan nicht hat, weil es einfach für viele schier ausweglos sieht, dass man sich da wieder erholt und für die einfach das Zahlen dieser Beträge der einzige Weg ist, wieder zurückzukommen.
Voll. Und ich finde auch, dass das auch zeigt, warum auch das ganze Thema Führung zum Beispiel, ne, dass das eigentlich auch richtig fiese ist, dass die Leute, die so in den Krisen verantworten, denen musst du auch die enablen, wie gehst du jetzt eigentlich vor, ne? Wenn es um klare Abläufe geht, brauche ich einen sehr direktiven Führungsstil. Also ne, es gibt einen klaren Ablauf, eine klare Abfolge. Hier wird heute nicht mehr diskutiert oder groß hin und her philosophiert. Das muss jetzt schnell, man muss sich vertrauen, in schneller Abfolge passieren. Hingegen zum Beispiel im HR ist wahrscheinlich dann ein sehr empathischer Führungsstil gerade wichtig. Also, weil ich lauter Anrufe habe, die mich verunsichern, wo ich sehr, sehr feinfühlig und mit einer guten Kommunikation, ne, ausgestattet sein muss. Dann wiederum diese eine Entscheidungsperson, die diese Entscheidungen treffen darf, muss auch agil handeln können. Also ich habe einen klaren Ablauf, aber vielleicht ändert sich das Setting. Das heißt, ich muss jetzt auch unter Druck auch nochmal meine Führungsstile auch nochmal anpassen. Ne? Also das ist, finde ich, ist auch ein total wichtiger Bereich, der in meiner Welt fast gar nicht vorkommt. Also ich habe mit so vielen Leuten aus unserer Community gesprochen und ich habe nie gehört, dass die groß an Führungstrainings teilnehmen in verschiedenen Varianten für die Situation. Ne? Also die Erwartungshaltung ist irre hoch, das gut zu managen und noch unter Stress und mit der guten Art und so weiter. Aber Unterstützung, weiß nicht, ist am Ende wieder Tool. Ja, also du hast doch das Tool, das muss erreichen.
Genau. Aber ich habe ja ein Unternehmen, das kann ich anrufen, wenn da sowas brennt, die kommen und lösen das für mich. Also man versucht eben, sich das irgendwie wegzukaufen. Diese Verantwortung und das steht und fällt mit dieser Führung. Und der Stress, finde ich, kommt einfach eher durch fehlende Vorbereitung. Wenn ich vorbereitet bin, dann habe ich nicht diesen Stress. Klar, es ist eine Ausnahmesituation, aber ich habe zumindest im Kopf einen Gedanken, wo ich weiß, der könnte zumindest funktionieren.
Ja, voll. Ich finde auch, ich habe oft gehört in Unternehmen und ich würde sagen, in der Schule wird das ja auch nicht ständig durchgeführt. Also, aber eben dieses nur so alle paar Jahre und dann auch nicht digital dokumentiert, finde ich echt schwierig. Ne? Also ja. Ich finde, dass diese Übungen, gerade wenn wir wieder Speed of Cyber gehen und wie schnell sich da was tut, gerade in unserer Branche, ja. Brauchst du Möglichkeiten, das häufiger zu trainieren. Punkt. Also das muss machbar sein. Es sind ja nicht gleich immer 10 Tage oder so, die da mit reinfallen. Es können ja auch Teilbereiche sein.
Und kann auch Individuen auch sein. Du kannst ja einfach Individuen, die daran betraut sind, die sollten regelmäßig üben. Und so eine größer angelegte Übung mache ich dann vielleicht quartalsweise oder monatsweise. Beispiel. Oder wenn sich groß im Unternehmen irgendwas ändert, dann mache ich halt eine extra mal zwischendrin. Bis jetzt ist es einfach nur jährlich, weil irgendwo mal geschrieben wurde in irgendeinem Regelwerk, dass man sowas mindestens jährlich machen soll. Und das ist dann irgendwie dann auch so geblieben. Und ja. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich so ein mittlerweile nicht mehr up-to-date.
Nee, finde ich auch. Also ich denke, es ist auch nicht praktikabel, jetzt monatlich im großen Stile Übungen mit den ganzen wichtigen Stakeholdern alle durchzuführen. Ich glaube schon, dass wenn du das dann auf 3-4 Jahre rechnest, die ganze Zeit, die Vorbereitung, das muss auch Relevanz haben und so weiter und dann hast du einen halben Tag oder wie auch immer, dann ist das irgendwann schon echt auch eine Ressourcenfrage und auch eine Kostenfrage. Ne? Aber ich finde, selbst Krisen kannst du ja, ich denke, das ist auch der Grund, warum wir hier ja selber auch so identifiziert sind, hier auch digitale Werkzeuge mit zu nutzen, kannst du ja auch ein Mikro auch immer wieder üben, einfach um die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist dann nicht eine 3-Stunden-Riesenübung, sondern ich habe vielleicht eine große gemacht, aber damit das in meinem Kopf bleibt, habe ich dann mindestens einmal im Quartal für meinen Bereich eine Überprüfung, indem ich einfach digital nochmal zu meinen Entscheidungen dazu abgefragt werde, zum Beispiel.
Ja, ich kann das irgendwie als Individuum machen, ich kann es in kleinen Teams halt irgendwie machen, um einfach das Wissen aktuell zu halten und vielleicht neue Ideen da irgendwie mit reinzubringen, weil es halt kontinuierlich ja auch Verbesserungsprozesse ist. So ein Notfallplan steht zwar einmal, aber man lernt ja irgendwie draus und gerade diese Simulationen helfen ja auch mal unterschiedlichste Wege zu gehen. So Ransomware zahlen oder nicht zahlen, wie wir es jetzt irgendwie hatten. Vielleicht ist ja Ransomware zahlen mal ein valider Punkt, den man tatsächlich mal berücksichtigen sollte. Aber was passiert denn dann, wenn ich tatsächlich sage, ich will in diese Richtung gehen? Wie spreche ich mit dem Angreifer? Kann ich irgendwie verhandeln? Wer ist denn überhaupt sichergestellt, dass der vielleicht antwortet, dass der Schlüssel, den er mir gibt, vielleicht überhaupt funktioniert? Ich muss darauf auch vorbereitet sein.
Voll.
Und das ist, glaube ich, das ist etwas, was man einfach mit berücksichtigen muss. Und das geht ja heutzutage tatsächlich, dass man Leuten auch dieses Selbstvertrauen gibt, mit solchen Situationen umzugehen und nicht einfach sagen, Headless Chicken Modus an und wer schnell läuft, gewinnt.
Ja. Und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort, lieber Nermin, weil wir sind schon wieder über die halbe Stunde. Das könnte man, glaube ich, noch ewig weiter zu quatschen.
Stundenlang.
Aber das liegt mir auch ehrlich am Herzen. Das ist wirklich auch eins der Themen, warum das Thema hier bei uns bei Cyber Wellness auch größer geschrieben wird, komplexer, weil wir stellen ja den Menschen ins Zentrum. Und gerade der Bereich Krisenübung, finde ich, ist super wichtig. Ne? Also super wichtig, dass die Menschen ihnen eine Chance zu geben, die müssen das nachher stemmen. Und ich glaube, in irgendeiner unserer ersten Folgen hatten wir das auch. Das hat dann auch was mit Verantwortung zu tun, dass du deinen Leuten die Chance gibst, dich darauf vorzubereiten, gerade auch in größeren Unternehmen, wo wirklich große Werte zu beschützen sind, ist das auch nicht fair zu sagen, ja, wenn das passiert, dann viel Glück, sondern da muss es einfach sein. Und ich finde, dass diese soften Bereiche wie Kommunikation und Führung zu kurz kommen. Ne? Ja. Und da haben wir, finde ich, sehr schöne Formate hier zusammen, um das zu unterstützen. Ne?
Ja. Genau, Gott sei Dank gibt es ja so ein bisschen Bewegung. Man sieht ja jetzt immer mehr Business Continuity als Begriff rauskommen sehen. Und es gibt irgendwie Business Continuity Manager. Aber dann hat man zumindest so, man merkt bei diesen Unternehmen, die sowas haben, dass sie verstanden haben, dass es um das Fortbestand des Geschäfts geht. Und eine Krise ist ein Teil davon und dass es Leute gibt, die sowas strukturieren sollen. Heißt nicht, dass ein Business Continuity Manager die Krise löst, Aber er gibt halt so mit diesen Rahmen und den Spielraum und baut das auf, damit es halt geht. Von daher an alle Business Continuity Manager draußen, es gibt Wege, euch zu helfen.
Und auch nochmal für euch, liebe Hörer, die nicht vom Fach sind. Ihr habt vielleicht auch im Fernsehen läuft gerade, ne? So über einen Werbespot, CyberSafe, neue, oder weiß ich gar nicht, glaube ich, will gar keine Werbung machen, aber so neu im Fernsehen, ich glaube, die heißt anders, läuft jetzt Werbung auch für Privatpersonen, ja, dass sie sich gegen Cybervorfälle, Ransomware-Attacken und so weiter versichern sollten. Ne? Das fand ich, es kommt jetzt auch in unserem Privatleben an. Versicherer haben auch diesen Bereich für sich entdeckt. Und warum? Deshalb finde ich, ist es auch für alle wieder relevant. Ja. Auch wenn ich zu Hause an meinem privaten Rechner sitze und hier, und ich muss davon ausgehen, bei all den E-Mails, wenn ich mich in dieser digitalen Welt bewege, dass auch uns mal was passiert. Und ich habe euch allen ja auch schon damals mal erzählt von dem Vorfall, den ich ja auch mit meinem Sohn damals hatte, ne? Mhm. Der auch so diesen Triggerpunkt mal gegeben hatte. Wir müssen auch uns damit anfreunden, dass wir auch privat uns damit auseinandersetzen müssen, was machen wir denn eigentlich? Und das zumindest mal mit der Familie durchsprechen und sagen, hey, wenn bei dir das passiert oder bei mir das, dann machen wir erstmal das. Dann ist dein Ablaufplan, du Papa an und der hat einen Versicherungskontakt oder der ruft die Polizei oder man versucht es irgendwie aus Scham selber zu lösen. Da muss man auch, das muss man zusammen besprechen, ne? Auch in der Familie, wie im Unternehmen. Ich finde, das kannst du auch wieder wunderbar übertragen. Die Bedrohung ist auch zu Hause angekommen, soll uns nicht Angst machen, aber wir sollten uns schon mal damit auseinandersetzen, dass uns das auch zu Hause passieren kann, ne?
Genau, es wird digitaler, die Identitäten werden digitaler und wenn dir jetzt jemand deine digitale Identität klaut, das kann dich in Schwierigkeiten bringen. Das heißt, dass du auf deine Bankkonten nicht mehr kommst, dass deine Verträge geändert wurden, die du vielleicht irgendwo hast, ist ja irgendwie alles online. Und dann zu erklären, dass man es vielleicht selber nicht war, ist eine Herausforderung. Deswegen kann man auch so einen Fall durchaus mal auch vorbereitet sein. Also entweder sich halt versichern lassen oder halt mit Leuten sprechen, die Ahnung davon haben.
Voll. Und wenn ihr Lust habt, mal zu gucken, liebe Zuhörer, auf unserer Seite cyberwellness.io, ich packe das in die Shownotes, haben wir auch hier unseren Sean Shield, unseren Cyber Wellness Companion, der gibt da einen Tipp. Da kannst du checken, nämlich, ob deine E-Mail-Adressen, ob die geleakt sind oder nicht. Das ist ein ganz schöner Tipp. Da kann man schon mal gleich schauen, ob meine E-Mail-Adressen alle wirklich nur ich mein Passwort kenne. Sehr schön.
Ja.
Vielen Dank, lieber Nermin. Es hat richtig Spaß gemacht.
Die Zeit geht viel zu schnell vorbei.
Ja. Unser nächster Talk wird dann, der wird noch vor der ITSA sein, ne? Wahrscheinlich. Genau, aber genau, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Und auch hier, liebe Hörer aus Unternehmen oder auch privat, wenn ihr da seid, schreibt uns eine Nachricht. Vielleicht können wir uns da treffen. Es würde uns freuen. Also, habt einen ganz tollen Tag.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.